denke, dass der Realsozialismus Anlass sein sollte, sich mit der kommunistischen Idee auch kritisch auseinanderzusetzen. Auch um diese Idee zu retten, muss es so eine Art Kassensturz geben. Und wenn immer solche Begriffe hervorgekramt werden wie Staatskapitalismus, dann wird das Problem dem Gegner, den man eh schon hat, zugeschoben. Und man tut so, als wäre man selber fein raus. Also mit Staatskapitalismus wird suggeriert, naja, das kennen wir ja, das ist das kapitalistische Problem. Und in der Sowjetunion hat es dann der Staat von oben herab Kapitalismus initiiert. Und das war gar kein Kommunismus. Und gegen diese Einstellung, nein, nein, das war kein Kommunismus, gegen die schreibe ich an, in Verbundenheit mit der kommunistischen Idee, in Verbundenheit mit einer Idee einer Gesellschaft, in der Arbeit und Reichtum gerechter verteilt sind. Aber man muss halt das Projekt Kommunismus, die Idee Kommunismus auch kritisch lesen.
Ich denke, dass wir im Laufe des Gesprächs uns vielleicht so ein bisschen genau dieser Frage annähern können, inwiefern es sozusagen bei den Umwälzungen im Zuge der Oktoberrevolution, inwiefern das sozusagen Probleme gewesen sind, die auch eben mit der kommunistischen Idee zu tun hat, ob es kommunistisch war oder nicht. Um uns dem anzunähern, würde ich vielleicht erstmal auf eine der Thesen eingehen, die du auch sozusagen heute Abend besprechen wirst. Und das hast du ja auch veröffentlicht in einem Text bei Kritiknetz. Und da ist ja sozusagen die These, die du sagst, bei der Oktoberrevolution, bei diesem Prozess handelt es sich um eine sozialistische ursprüngliche Akkumulation. Vielleicht können wir da so ein bisschen mit einer Begriffsklärung vorgehen, um zu gucken, wovon eigentlich genau die Rede ist. Ursprüngliche Akkumulation ist ein Begriff von Marx aus dem Kapital. Vielleicht kannst du erstmal sozusagen erläutern, was dieser Prozess der ursprünglichen Akkumulation eigentlich meint.
Der Begriff, den gab es schon vorher in der klassischen Ökonomie. Und zwar, wenn die klassischen Ökonomen vor Marx oder die bürgerlichen Ökonomen versucht haben zu erklären, wie die kapitalistische Epoche entstanden ist, dann haben sie eine ursprüngliche Akkumulation vorausgesetzt. Einen Prozess, in der bestimmte Leute, die wirtschaftlich geschickt und geschäftstüchtig waren, angefangen haben, kapitalistisch zu wirtschaften und mehr Reichtum als die anderen zu akkumulieren und erfolgreich herausgestochen sind aus der mittelalterlichen Gesellschaft und dann die kapitalistische Epoche als Pioniere vorangetrieben haben. Und Marx greift diesen Begriff auf und schiebt noch ein Wort dazu und redet dann von einer sogenannten ursprünglichen Akkumulation des Kapitals. Um diesen Begriff Akkumulation, der damals eher noch was Positives hatte, um den zu brechen. Also so nach dem Motto, der Erfolg, der sozusagen Erfolg genannt wird, der so genannt wird, aber eigentlich war es ein Gewaltverbrechen. Gewaltverbrechen war jetzt ein Wort, was zu stark war, aber der Prozess der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals, das zeigt Marx, war ein sehr gewaltvoller. Ich beschränke mich jetzt mal auf die Situation der Bauern in den frühkapitalistischen Gesellschaften. Die wurden dort von ihren Produktionsmitteln getrennt durch Landnahme. Ihr wichtigstes Produktionsmittel, der Boden, ging ihnen verloren, wanderte in die Hände von Kapitalisten, auch von Adligen, die diesen Boden jetzt anders nutzen wollten und nicht mehr die Hintersassen darauf lassen wollten. Die haben dann den Boden in Schafweiden verwandelt, weil es eine größere Nachfrage der Industrie nach Wolle gab. Und die Bauern wurden doppelt frei, so nennt das Marx. Sie wurden einerseits frei von Produktionsmitteln. Sie hatten nichts mehr, mit dem sie selber ihre Subsistenzmittel erwirtschaften konnten. Und sie wurden frei, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Also sie wurden auf den freien Markt geschleudert, sie wurden zu Proletariern, weil sie selber sich nicht mehr um ihre Lebensmittel kümmern konnten, weil sie ja keinen Boden mehr hatten. Und das ist eines der Hauptmomente dieses Prozesses der sogenannten ursprünglichen Akkumulation des Kapitals, dass die Bauern das Land verlassen mussten, weil sie dort ihren Lebensunterhalt nicht mehr produzieren konnten, ihre Lebensmittel nicht mehr produzieren konnten und sind dann zu Vagabunden und später dann zu Stadtproletariern geworden.
Wenn jetzt die These ist, dass quasi in Russland sozusagen auch eine sogenannte ursprüngliche Akkumulation stattgefunden hat, wenn auch unter anderem Vorzeichen, dann fällt ja zunächst erstmal auf, dass der Ausgangspunkt, glaube ich, schon sehr verschieden ist. Also Marx hat ja sozusagen in seinem Kapitel zur ursprünglichen Akkumulation vor allen Dingen die Verhältnisse in England vor Augen. Und wir haben jetzt sozusagen einen Prozess, der beginnt im Zahnreich, das größtenteils agrarisch geprägt ist. Vielleicht kannst du so ein bisschen beschreiben, was da sozusagen die Ausgangspunkte sind, was das für eine Gesellschaft ist, in der dann vielleicht sowas stattfindet wie eine ursprüngliche Akkumulation.
Wie du schon richtig gesagt hast, war Russland sehr rückständig, wenn man das jetzt mit den Industrienationen westlich von Russland vergleicht. Dort gab es einige Industrieregionen in den Großstädten, Moskau, St. Petersburg und Richtung Schwarzes Meer, Hafenstädte, die industrialisiert waren, die sich jetzt auch nicht großartig von Hamburg oder so unterschieden. Aber das weite Land mit dem Großteil der Bevölkerung Russlands war feudalistisch geprägt. Das heißt, es gab Landadel und auf dem Landbesitz des Adels hat eine Bauernschaft nach relativ urtümlichen Verhältnissen vor sich hingewirtschaftet, hat einen Teil des Produktes an den Landadel weitergereicht und ansonsten für die eigene Familie produziert. Das sind jetzt erstmal Verhältnisse, wo Kapitalakkumulation nicht existieren kann, weil die Bauern und der Landadel selbstgenügsam gelebt haben. Sie haben nicht für den Markt produziert oder nur ihre Überschüsse auf den Markt verkauft und haben erstmal für sich produziert. Und eine Industrialisierung besteht aber darin, dass die Städte größer werden, dass weniger Leute in der Landwirtschaft tätig sind und mehr Leute in der Industrie arbeiten und in den Städten wohnen und dann miternährt werden müssen von der Landbevölkerung. Das heißt, Beispiel England innerhalb des 19. Jahrhunderts, wanderte dort ein Großteil der Bevölkerung aus dem primären Sektor, also der arbeitenden Bevölkerung, in den sekundären Sektor, also wurden von Landarbeitern zu Industriearbeitern. Das hieß aber, der immer kleiner werdende Teil der Bevölkerung, die Landwirtschaft betrieben hat, musste den immer größer werdenden Teil der Industriebevölkerung miternähren. Und auch das funktioniert nur, wenn es eine Agrarrevolution gibt, wenn die Agrarmethoden verbessert werden. Und die wiederum funktioniert am besten, wenn es eine kapitalistische Geschäftstüchtigkeit auf dem Land gibt, wo also die Landwirtschaftsindustrie versucht, mehr und mehr zu produzieren, um mehr und mehr zu verkaufen, um mehr und mehr Profit zu machen. Und das war in Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch kaum gegeben. Dort hat ein Großteil der Landbevölkerung noch vor sich hin gewirtschaftet und jetzt keine Agrarrevolution durchgeführt und deswegen konnte auch keine Industrie entstehen.
Wenn sie nicht vor sich hingewirtschaftet haben, zumindest die jungen Bauern mussten sie als Soldaten in Kriege ziehen. Vor allem natürlich ist da der Erste Weltkrieg, der für uns eine Rolle spielt, weil er natürlich Ausgangspunkt ist dessen, was man Oktoberrevolution nennt. Der Historiker Georg Filbert schaut jetzt mal mit uns auf die Situation kurz nach der Revolution, also kurz nach 1917 in Russland.
Menschen haben Hunger. Sprich, es gibt Kannibalismus zum Teil. Menschen haben Menschen gegessen, weil sie nichts mehr zu essen hatten. Und es kommt dann schon der erste Konflikt zwischen den Bolschewiki und den Bauern. Jetzt haben die Bauern ihr Land und jetzt verteidigen sie es ja auch mit der Waffe. Aber die Städte müssen ernährt werden, die Truppen müssen ernährt werden. Und so kommen dann schon wieder bewaffnete Gruppen des Staates in die Dörfer und nehmen Nahrungsmittel weg, um die Städte zu ernähren. Das ist der sogenannte Kriegskommunismus damals. Der Kriegskommunismus, das heißt, von Aufbau einer Wirtschaft kann man da nicht reden. Es geht wirklich ums nackte Überleben und da wird requiriert. Also dass die bewaffneten Bolschewiki requirieren Nahrungsmittel auf dem Land und da beginnen natürlich schon erste Entfremdungserscheinungen, nicht zwischen der Massenbasis, der bäuerlichen Massenbasis und der bolschewistischen Partei.
Der Historiker Georg Filbert über Entfremdungserscheinungen, die kurz nach 1917 bereits beginnen, wenn man das weiterdenkt. Kriegskommunismus hat er genannt, dann gibt es die neue ökonomische Politik und wenig später die stalinistischen Zwangskollektivierungen. Wie würdest du vielleicht auch in diesen Phasen gedacht das Verhältnis der Bolschewiki zu den Bauern nach 1917 beschreiben?
Ich würde gerne mal kurz noch im Jahr 1917 anfangen. Die klassische Position der Bauern, der unterdrückten Bauern auch, haben eigentlich eher die Sozialrevolutionäre. Das war eine andere Strömung innerhalb Russlands gehabt. Die Bolschewiki hatten ihre Basis eher in den Städten. Und erst im Laufe des Jahres 1917 haben die Bolschewiki zeitweise die Bauern auf ihre Seite gezogen, weil sie dort Frieden gefordert haben. Die Bauern hatten keine Lust mehr, diese ständigen Tribute an den Krieg zu zahlen in Form von Menschenleben ihrer Söhne, in Form von Mehrprodukt, was sie an die Armee abtreten mussten. Und das andere war, was eine sehr antikommunistische Forderung eigentlich war, dass die Bolschewiki den Bauern Land versprochen haben. Das findet man eigentlich in der kommunistischen Theorie über Landwirtschaft, ist die Position, den Bauern Land zu geben zum Selbstanbau, gibt es die eigentlich nicht. Also es war seit Marx klar, und das kann man auch bei Rosa Luxemburg lesen, das kann man bei Kautsky lesen, das kann man auch bei Lenin lesen, dass das Land nationalisiert oder sozialisiert werden soll, der Boden, und dass man dann schon in eine Richtung drängt, dass die Bauern eher in Genossenschaften wirtschaften und Industrie und Landwirtschaft in einer planmäßigen Assoziation verschmelzen. Und das war Taktiererei von den Bolschewiki, dass sie dann mal eine Zeit lang den Bauern aus dem Herzen gesprochen haben. Also diese Entfremdung, von der der Vorredner gerade gesprochen hat, Herr Fühlwert, würde ich sagen, das war der Normalzustand. Und die Bolschewiki haben dann diese Aneignung des Landes durch die Bauern in Russland, also die Bauern haben sich, ohne dass ihnen da die Bolschewiki bei geholfen haben, sondern die haben sich im Chaos von 1917 das Land selber genommen. Und aus Schwäche heraus haben die Bolschewiki das erstmal akzeptiert. Aber klar war für die Bolschewiki, dass sie perspektivisch das Land nicht als das Land der Bauern betrachten, sondern als Land der Gesellschaft, und dass sie auch das Brot, was die Bauern produzieren, nicht nur als Brot betrachten, worüber die Bauern verfügen, sondern dass das gefälligstes Brot für die Gesellschaft sein soll. Und in diesen Wirren des Jahres, in diesen Wirren 1917, hat sich die Zahl der Bauern in der Sowjetunion sogar nochmal erhöht. Von 15 auf 20 Millionen Bauernwirtschaften, weil die Bauern sich teilweise das Land des Grundadels angeeignet haben. Und das waren allerdings diese vielen kleinen Bauernwirtschaften, die haben höchstens ein Mehrprodukt von 10-20% geschaffen. Und das hat für die Städte nicht ausgereicht. Und das hat auch für eine Industrialisierung nicht ausgereicht. Da hätte wesentlich mehr kommen müssen von den Bauern. Und deswegen haben sich die Bolschewiki das Brot, oder hat sich der Staat, die Sowjetmacht, das Brot erst gewaltvoll geholt im Kriegskommunismus, um die Städte zu ernähren, haben dann aber gemerkt, dass es eine Raubökonomie ist, dass dadurch die Landwirtschaft nicht entwickelt wird, weil die Bauern gar keinen Sinn darin gesehen haben, mehr zu produzieren, weil es wird ihnen ja sowieso geraubt, und haben dann halt aus der Not heraus eine neue ökonomische Politik begonnen, in der sie ja den Bauern marktwirtschaftliche Freiheiten, von kapitalistischen will ich gar nicht reden, aber marktwirtschaftliche Freiheiten gelassen haben und gehofft haben, die Bauern können dann ihre Produkte selber verkaufen, können selber Profit erwirtschaften, können den Profit in die Landwirtschaft investieren und produzieren dann im nächsten Turnus noch mehr Getreide. Und so haben die Bolschewiki gehofft, auf einem längeren Weg eine Industrialisierung anzustoßen. Aber das hat auch nicht so richtig funktioniert. In der neuen ökonomischen Politik ging es den Bauern wirtschaftlich zeitweise besser, aber es war nicht so, dass das Produkt großartig gestiegen ist. Und deswegen hatten die Städte weiterhin Probleme mit Ernährung. Und dann kam Stalin.
Wir haben jetzt sozusagen so ein bisschen das Verhältnis der Bolschewiki zu den Bauern sozusagen nachvollzogen. Und das ist ja was, was im Rahmen unserer Sendereihe, glaube ich, immer wieder deutlich geworden ist, dass das Verhältnis von Bolschewiki und Bauern und das sozusagen die Frage, wie geht man sozusagen mit dem agrarisch geprägten Land um und wie organisiert man die ländliche Produktion, dass das eine der zentralen Probleme eigentlich der Oktoberrevolution gewesen ist und ihren Verlauf auch ganz zentral mitbestimmt. Jetzt sind wir quasi sozusagen bis zu Stalin gekommen, dessen Projekt ja dann sozusagen diese Zwangskollektivierung gewesen ist. Und ich würde, wenn wir da drauf gucken, würde ich das vielleicht auch wieder verbinden mit dem Begriff der ursprünglichen Akkumulation, den wir wieder aufgreifen könnten, weil der impliziert ja, so wie du das auch ausgeführt hast, dass eine Enteignung stattfindet und dass sozusagen ursprüngliche Subsistenzwirtschaften, dass die Leute, die da sozusagen gewirtschaftet haben, gewaltsam getrennt werden von den Produktionsmitteln und im kapitalistischen Fall kommen dann doppelt freie Lohnarbeiter raus. Inwiefern ist es in der Sowjetunion dann tatsächlich passiert, dass Bauern zu Proletariern gemacht wurden?
Die Kollektivierung wurde von Stalin als Hauptforderung umgesetzt. Das war eine Forderung, die schon länger eine bolschewistische Forderung war, aber die neue ökonomische Politik hat erstmal das auf die lange Bank geschoben. Und Stalin hat die dann mit Gewalt durchgesetzt, durchgepeitschte Kollektivierung. Das heißt, die Bauern wurden auf dem Land erstmal zu Proletariern. Genossenschaft heißt zwar, wie wir das hier in den westlichen Gesellschaften kennen, dass man die Produktionsmittel gemeinsam nutzt. Aber in der Sowjetunion unter Stalin hing diese Genossenschaft am Tropf des Staates und wenn dort Genossenschaften nicht gespurt haben, dann wurden Leute entlassen. Die Genossenschaften haben nur Kredite bekommen, wenn sie entsprechende Vorgaben produziert haben. Die landwirtschaftliche Produktion wurde dann auch umgestellt, eher Richtung Industrie, also Flachs und Wolle wurde dann mehr produziert als Produkte für den Endverbraucher, weil die Industrie wachsen sollte. Die Bauern auf dem Land wurden Angestellte in diesen Genossenschaften und wenn sie nicht gespurt haben, wurden die Bauern umgesiedelt in abgelegene Ländereien der Sowjetunion transportiert. Es gehörte mit zum Gulag-System. Also sie hatten drakonische Strafen zu befürchten. Und einige Bauern haben dann auch, um das Vieh nicht dem Staat zu überlassen, haben das dann schnell aufgegessen, sofern sie das konnten, oder getötet und geschlachtet und versteckt vielleicht die Essensreste. Jedenfalls gab es dann auch eine Hungerskatastrophe. Und zwar auf dem Land, nicht in den Städten. Deswegen sind relativ viele Bauern, weil es auf dem Land zu wenig zu essen gab. Also die Hungerskatastrophe gab es mehr oder weniger aus zwei Gründen. Erstens, weil die Produktion auf Industrie umgestellt wurde. Also man hat eher die Industrie mit Mitteln beliefert. Und zweitens, weil die Bauern aus Angst vor Kollektivierung ihre Viecher geschlachtet haben. Ja, und dann gab es eine Flucht vom Land in die Städte der Bauern. Also auf dem Land gab es zu wenig zu essen, weil das Essen, was es gab, wurde eher in die Städte verfrachtet. Und so sind relativ viele Bauern in die Städte gekommen und wurden dort zu Proletariern, zu Stadtproletariern.
Ich denke, dass der Prozess...
Weil du vorhin das Klassenverhältnis schon angesprochen hast, also doppelt freie Lohnarbeiter. In der kapitalistischen Gesellschaft stehen die Arbeiter den Kapitalisten gegenüber. Die Arbeiter haben nur ihre Arbeitskraft und die Kapitalisten die Produktionsmittel. Und dann müssen sich die Arbeiter an die Kapitalisten verkaufen, ihre Arbeitskraft verkaufen. Und in der realsozialistischen Gesellschaft war es so, dass de facto die Produktionsmittel dem Staat gehörten und die Arbeiter standen dann dem Staat gegenüber.
Ich denke, das ist auch das zentrale Problem, was wir dann ja in der Sowjetunion vor uns haben, dass es nämlich einen Staat gibt, in dem politische Macht und ökonomische Macht halt zusammengehen in einer Institution und ja selbst das proletarische Interesse sich dem gegenüber eigentlich sozusagen kaum wehren kann oder keine Möglichkeiten hat, seine Interessen da sozusagen zu organisieren. Wenn man sich diese Entwicklung anguckt, dann stellt sich für mich immer die Frage auch, wie hätte das eigentlich anders gehen können oder wäre es vielleicht möglich gewesen, ein anderes Verhältnis auch gerade zu den Bauern zu entwickeln? Also ist es nicht möglich, halt irgendwie ja eine Entwicklung zu denken, dass das Interesse der Bauern auch ernst genommen wird und dass es sozusagen eine Entwicklung in der Landwirtschaft gibt, die nicht so gewaltvoll und brutal ist? Und auch wenn man sich zum Beispiel die linken Kritiker der Bolschewiki anguckt, Rätekommunisten und so, da findet man immer wieder Töne, die den Bauern eigentlich fast noch aggressiver gegenüberstehen und die halt betonen, dass proletarisches und bäuerliches Interesse sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Da fände ich interessant, wie du das sehen würdest, ob es andere Entwicklungsmöglichkeiten da gegeben hätte und ob sozusagen das so zwangsläufig so ist, dass proletarisches und bäuerliches Interesse so entgegengesetzt sind.
Ja, man kann das noch individueller vielleicht sogar fassen, um diesen kleinen Schlenker zu wagen. Die Linken, wenn man jetzt zum Beispiel Nixon und Hart liest, die halten ja viel von der neuen Stadtbevölkerung und von diesen ganzen Netzwerken, die in Städten gibt und von der Lebenskultur. Die Frage ist auch, ob wir ohne diesen gewaltsamen Prozess der ursprünglichen Akkumulation, sei es jetzt kapitalistisch oder sozialistisch, ob wir dann in Städten leben könnten. Oder ob diese Urbanisierung und Industrialisierung immer Gewalt voraussetzt. Also ich kann diesen Prozess der ursprünglichen Akkumulation nur langsamer denken. Aber wenn wir Smartphone benutzen wollen, Computer benutzen wollen, Transportmittel benutzen wollen, genug zu essen haben wollen und in Städten leben wollen, dann setzt das die Agrarrevolution voraus und es ist schwer, das anders zu denken. Also die Frühsozialisten denken das teilweise noch anders, die die Kommunen wirklich als Kommunen auf dem Land denken. Das sind dann aber auch Kommunen, wo die Leute relativ schwer arbeiten müssen und wo dieses höhere kommunistische Prinzip, dass da jeder auch nach seinen Fähigkeiten arbeiten kann und trotzdem, egal wie viel er Arbeit nach seinen Bedürfnissen erhält, die lassen sich in solchen Kommunen natürlich schwer ausdenken. Also man lebt von der Hand im Mund, produziert wenig Überprodukt und wenn mal ein Jahr lang Dürre ist, dann droht man schon zu verhungern. Also insgesamt die Frage der Industriegesellschaften ist eine Frage, ob das ohne die Vertreibung der Bauern der Subsistenzwirtschaften vom Land zu denken ist. Und die gleiche Frage stellst du jetzt nochmal völlig richtig in Bezug auf den Kommunismus. Und dann denke ich, wenn das ein Kommunismus ist, der wirklich darauf hinausstrebt, dass die Quellen des Reichtums voller fließen, dann ist das halt schwer mit urtümlichen Agrarverhältnissen zu denken oder unmöglich zu denken. Also natürlich muss es eine Agrarrevolution geben und es muss einen Umzug vieler Bauern in die Städte geben, um erstmal so was wie eine Industrialisierung anzustoßen. Ich sehe da eher schwarz. Und ich würde sagen, auch Marx ist ja da sehr zynisch, der sagt halt, ja, die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals, die war gewaltvoll, aber sie war notwendig für den Kommunismus. Also die des Kapitals. Der ist da ja sehr... Ja, der versucht das einfach instrumenteller zu sehen und zu sagen, okay, es war halt so und jetzt muss der Kommunismus das nutzen. In der Sowjetunion, denke ich, war 1917 die Revolution einfach fehl an der Zeit. Also deswegen mussten dann diese Sozialisten diesen grauenhaften Prozess selber in die Hand nehmen. Wenn sie ihren Zielen treu bleiben wollten, die Frage ist jetzt, die man sich stellen könnte, diese neue ökonomische Politik. Was hätte Lenin so 1927 gemacht, als die Bolschewiki sahen, es gibt zu wenig Überschuss, um das Land zu industrialisieren. Wir leben immer noch hier in unserer Gesellschaft von der Hand im Mund. Auch unsere Verteidigungsbereitschaft ist relativ gering dadurch. Was hatte Lenin an dem Punkt gemacht? Hätte der eher Richtung Stalin gedacht und dann mit Härte durchgegriffen und das Land industrialisiert und entsprechend die Bauern unter Druck gesetzt? Oder hätte der die neue ökonomische Politik noch verstärkt und es wäre so eine Art Reformsozialismus oder so eine Art, also dann wirklich so eine Art soziale Marktwirtschaft entstanden, weil Lenin Angst gehabt hätte, die Mittel einzusetzen, die seinen Zielen dienlich sind.